D-Radio Wissen. Hörsaal. Mit Katrin Ohlendorf. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, wie das war, als ich meine erste eigene Wohnung hatte. 1998 war das. Da bin ich zum Studieren nach Leipzig gegangen. Eigener Schlüssel, keiner, der mir mehr sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Anlage immer auf Anschlag, ständig Freunde zu Besuch und so weiter und so fort. Super. Naja, bis dann die erste Stromrechnung kam. Das war dann eben auch die eigene. Und die kam mir damals wahnsinnig hoch vor. Aber es sollte nicht besser werden. Wegen der Liberalisierung des Strommarktes wurde die Kilowattstunde zwar erstmal günstiger, aber seit der Jahrtausendwende steigen die Strompreise kontinuierlich für uns Privatkunden an. Seit 1998 eben um mehr als 50%, was sogar viel erscheint, wenn man mal die Inflation daraus rechnet. Vor allem Steuern, Abgaben und Umlagen sind gestiegen. Und diese steigenden Kosten sorgen bekanntermaßen für richtig heftigen Streit. Die einen sagen, die Strompreise steigen so enorm wegen der Ökostromumlage. Über die tragen ja wir Verbraucher die Kosten, die durch die Förderung der erneuerbaren Energien in Deutschland entstehen. Gewerbliche Kunden tun das auch, aber es gibt eine Reihe von Ausnahmen, sodass Privatkunden im Vergleich zur Industrie mehr belastet werden. Andere wiederum sagen, dass die Kritik dieser eigentlich moderaten Preiserhöhungen einfach Propaganda sei, und zwar von Gegnern einer nachhaltigen Energiepolitik. Diese Diskussion ist wie gemacht für das Forum Technoversum. In dieser Reihe lädt das Deutsche Technikmuseum gemeinsam mit D-Radio Wissen als Kooperationspartner Wissenschaftler und Politiker ein, um über wichtige Fragen an der Schnittstelle eben von Wissenschaft und Politik zu diskutieren. Am 16. Mai 2013 traten Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Johannes Lackmann von der Westfalen Wind GmbH in den Ring, um die Kosten der Energiewende am Beispiel der Windenergie zu diskutieren. Mit etwas Verspätung kam dann auch noch Michael Kauch, der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, dazu. Mein Kollege Wolfgang Schiller, Programmredakteur bei D-Radio Wissen, moderierte diese Veranstaltung. Er stellt uns gleich auch die Diskutanten nochmal ausführlich vor.
In Japan und auch in Amerika gibt es inzwischen die Tradition des Casual Fridays. Wir machen heute Casual Thursday. Man spart sich Jacketts und Krawatten teilweise, um die Klimaanlagen nicht so stark einstellen zu müssen und damit Strom zu sparen. Auch eine Form der Energiewende. Die Energiewende ist heute unser Thema. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, was ist die Energiewende eigentlich, so wie sie die aktuelle Bundesregierung definiert hat im Jahr 2010? Man will bis zum Jahr 2050, also in den nächsten knapp 40 Jahren, die Stromversorgung zu 80% auf erneuerbare Energien umstellen, also auf Wind, Strom, Biogas. Man will die Emissionen klimaschädlicher Gase um 80% senken, CO2, Methan und so weiter. Und der Energieverbrauch soll halbiert werden. Das ist, wie gesagt, im Oktober 2010 so beschlossen worden von dieser aktuellen schwarz-gelben Bundesregierung. Ist natürlich eine Fortsetzung der Energiewende der rot-grünen Politik. Also ist ein halbes Jahr beschlossen worden vor der Katastrophe von Fukushima. Das ist vielleicht wichtig zu betonen, weil man oft den Eindruck hat, die Energiewende ist etwas, was durch die Atomkatastrophe ausgelöst worden ist. Es ist ein sehr viel längerer Prozess. Die Gründe für diese Energiewende sind eigentlich evident. Fossile Energieträger sind endlich. Die Kohle können wir nur einmal verheizen, das Öl, das Gas. Diese Energieträger heizen das Klima an und den strahlenden Müll aus Atomkraftwerken. Der hat auch bis heute kein Endlager gefunden. Und wenn wir mal eins gefunden haben werden, dann wird das mit Sicherheit nicht billig sein. Aber auch die Energiewende ist teuer bis jetzt. Wind, Sonne, Biogas sind bis jetzt immer noch teurer als Braunkohle oder der Strom aus abgeschriebenen Atomkraftwerken. Manche scheinen den Eindruck vermitteln zu wollen in diesen Tagen, die Energiewende ist zu teuer, der Strompreis läuft aus dem Ruder. Und die Frage ist, können wir uns, müssen wir uns, sollen wir uns das leisten? Das werden wir heute diskutieren. Ist die Energiewende zu teuer oder profitieren wir am Ende davon alle? Mit den Gästen Claudia Kempfert, Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance. Und sie leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung den Bereich Energie, Verkehr und Umwelt. Sie haben jüngst ein Buch veröffentlicht, das heißt Kampf um Strom. Vor dem Scheitern der Energiewende warnen sie darin, und zwar vor dem Scheitern an Lobbyinteressen. Sie verlassen da ein bisschen die Rolle der neutralen Wissenschaftlerin. Was hat sie dazu bewogen?
Also ich bin auch weiterhin neutrale Wissenschaftlerin, das muss ich mal deutlich sagen, nur habe ich das Buch geschrieben als sozusagen Kriegsbeobachterin. Also ich beschreibe ein Schlachtfeld und das Schlachtfeld hat verschiedene Akteure. Das sind die klassischen Lobbyisten der fossilen Energien, der Atomkraftwerksbetreiber, der energieintensiven Industrien gegen die erneuerbaren Energien und die Akteure, auch die Netzbetreiber, und alle haben da so eine Rolle und ich beobachte das praktisch wie so ein Kriegsbeobachterin oder auch jemand, der an einem Spielfeldrand steht und sieht, dass alle so munter auf sich einschlagen. Und das hat mich bewogen, dieses Buch zu schreiben, um auch davor zu warnen, dass, wenn wir das so weitermachen, wir wirklich mit der Energiewende am Ende scheitern können, weil wir brauchen ein verlässliches Konzept, wir brauchen Rahmenbedingungen und dürfen uns da nicht verzetteln in allen möglichen Kriegsschauplätzen, sondern müssen wirklich vorangehen. Und daran hapert es ein bisschen und das war eben die Motivation, als Wissenschaftlerin das zu beschreiben, aber auch zu mahnen. Also eindeutig auch befürworte ich die Energiewende, aber zu mahnen, wir haben einen langen Weg zu gehen und den müssen wir jetzt auch umsetzen.
Neben Ihnen sitzt Herr Lackmann. Herr Lackmann, Sie waren lange Jahre Präsident des Bundesverbands Erneuerbare Energien, haben sich dann ein bisschen mit dem Verband überworfen. Wir werden erfahren wahrscheinlich, warum heute noch. Zurzeit leiten Sie die Firma Westfalenwind. Das ist eine Firma, in der Sie mit Bürgerbeteiligung Windparks bauen. Warum machen Sie das mit Bürgerbeteiligung und nicht mit normalen Investoren, Banken, großen Investoren?
Wenn wir die Landschaft durch Windkraft massiv verändern und die Bürger sind nur Objekte dieser Veränderung und nicht Mitgestalter und auch nicht Miteigentümer, dann werden sie diese Veränderung kaum oder gar nicht akzeptieren. Wenn Sie aber dabei sind und es als Gemeinschaftsprojekt verstehen, dann ist es sehr viel leichter, auch die Akzeptanz zu organisieren. Das ist der wesentliche Grund. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir eben genau nicht wieder abhängig werden wollen vom großen Kapital, sondern wir wollen dezentrale Technik, aber auch dezentrale Eigentumsstrukturen, weil ich sehe es so, wir brauchen eine Redemokratisierung der Energiewirtschaft. Die hatten wir viele lange Jahre nicht. Und nur wenn wir das schaffen, dann bleiben wir auch beweglich und können selber Gestalter bleiben.
Also Bürger nicht nur als Stromkunden, sondern auch als Stromerzeuger. Der Strompreis ist ja das Aufregerthema, zumindest in diesem Feld der Energiewende. Wenn wir an die Kosten der Energiewende denken, denken wir zunächst an die Stromkosten. Die Stromkosten steigen. In diesem Jahr, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, durchschnittlich nochmal um 3 Cent auf 28 Cent pro Kilowattstunde im Durchschnitt für den Endverbraucher. Und das ist ein bisschen paradox, weil wenn man die Preise an der Strombörse sich anschaut, dann sinken die von Tiefststand zu Tiefststand. Inzwischen, glaube ich, kann man Strom für weniger als 4 Cent für das nächste Jahr dort kaufen. Und wir als Verbraucher fragen Sie sich schon, warum kommt dieser billige Strompreis bei uns nicht an, Frau Kämpfer?
Ja, das frage ich mich auch, denn es muss ja darum gehen, dass auch die preissenkenden Faktoren bei den Verbrauchern ankommen. Sie kommen an bei den großen Abnehmern, bei Industrieabnehmern, die ja ohnehin preiswertere oder bessere Verträge haben mit den Konzernen, wo eben solche preissenkenden Faktoren auch ankommen. Die Kohlepreise sind niedrig wie nie, also Kohle ist ein wichtiger Indikator auch für den Börsenpreis und die sogenannten CO2-Preise, also das, was wir für die CO2-Emissionen bezahlen, ist auch sehr, sehr niedrig. Das heißt, da sinkt alles und der Strompreis setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Eine Komponente ist eben der Unternehmensanteil und die Netzentgelte, die ungefähr etwa über 50% des Strompreises ausmachen. Dann haben wir die EEG-Umlage, also das, was wir für die Förderung der erneuerbaren Energien bezahlen, das liegt jetzt mittlerweile ungefähr bei 18% des Strompreises und der Rest sind ungefähr Steuern. Aber alle regen sich im Moment über diese Steigerung der Förderung erneuerbarer Energien auf, die über den Strompreis gezahlt werden, weil es da eine Steigerung gab. Und jetzt wird es etwas kompliziert, die errechnet sich eben aus der Differenz zum Börsenpreis. Und je niedriger der Börsenpreis, desto höher jetzt diese Umlage. Und deshalb haben wir diese Steigerung auch im Moment, nicht so sehr, weil die erneuerbaren Energien wachsen, sondern weil der Börsenpreis so stark sinkt. Und das ist ein Paradox, was wir im Moment erleben, aber wo man auch deutlich sagen muss, auch die Privathaushalte sollten von den gesunkenen Faktoren profitieren.
Die Differenz wächst deshalb, also die Differenz zwischen Börsenpreis und Preis für erneuerbare Energien, weil die Erzeuger erneuerbarer Energien einen Festpreis bekommen. Das ist ein System, das Sie, Herr Lackmann, ganz maßgeblich mitgestaltet haben in den 90er Jahren, dass sozusagen die Erzeuger erneuerbarer Energien eine garantierten Preis für einen gewissen Investitionszeitraum bekommen, dass ihr Strom vorrangig abgenommen werden muss und dass er eben im gesamten Netz verteilt werden muss. Wie haben Sie das damals durchgesetzt? Das ist nämlich wirklich eine interessante Geschichte.
Also es ist nicht so, dass wir als sozusagen Branche, die ja erst ganz in den Anfängen waren, das gegen die Politik hätten durchsetzen müssen, sondern es gab natürlich ein Interesse der Politik, auch die Energiewirtschaft zu verändern, das heißt die Strukturen zu verändern, wegzukommen von der fossilen Abhängigkeit. Es gab ja eine starke Anti-AKW-Bewegung, die auch weit bis in die Politik hineingereicht hat. Also die Motivation war schon da. Meine Aufgabe bestand eher darin, Beratungsleistung zu erbringen, damit es richtig eingestielt wird und richtig funktioniert.
Ja. Weil es gab ja starke Widerstände auch von Seiten der Stromwirtschaft, der etablierten Konzerne, die da schon gemerkt haben, dass da etwas kommt, was ihnen vielleicht nicht so schmeckt.
Ja, aber damals war die Situation so, dass es eigentlich eine Nische war. Das heißt, das hat weder im Bereich der Politik noch der Verbände irgendwer richtig ernst genommen. Sie haben gesagt, okay, dann geben wir denen eine kleine Ökonische und also eine Spielwiese, auf der sie Ökologie betreiben können. Aber das wird die wirkliche Energiewirtschaft in Anführungszeichen überhaupt nicht wirklich tangieren auf Dauer. Und da hat man sich leider etwas verschätzt.
Nun hat man heute den Eindruck, dieses System, Fixpreise für den Investor für 20 Jahre, die Preise sinken zwar ständig, aber wenn ich heute investiere, weiß ich, ich bekomme 20 Jahre denselben Strompreis. Das ist eigentlich eine risikolose Sache. Ist das nicht eine Lizenz zum Gelddrucken für die Windmühle?
Vom System her halte ich das für völlig richtig. Also ich stehe voll zu diesem System EEG. Es ist also weltweit eines der besten Förderinstrumente für die Markteinführung erneuerbarer Energien. Ist auch weltweit inzwischen mehr als 50 Mal kopiert worden. Also die Systematik ist völlig richtig. Es ist allerdings ein sehr scharfes Instrument, das EEG, also ein hochgradig wirksames politisches Steuerungsinstrument. Und es ist kein Instrument, was man einmal in die Welt setzt und dann treiben lassen darf, sondern es ist ein Instrument, was ständig nachjustiert werden muss, was man gebrauchen muss.
Und das passiert und, nicht, Ihre Meinung?
Und das passiert nach meiner Meinung zu wenig. Das ist meine Kritik. Wir können die Entwicklung effizienter gestalten, wenn wir die Stellschrauben, die dieses Gesetz bietet mit den Mechanismen, wenn wir die sorgfältiger bedienen und an der Stelle dann auch schauen, was sind Lobbyinteressen und was ist sachlich notwendig.
Könnten Sie ganz konkret gefragt Wind heute schon günstiger produzieren, als das EEG Ihnen jetzt ermöglicht?
Ja, die Antwort ist ein bisschen kurz, man muss es natürlich differenzieren. Also an guten windhöfigen Standorten kann man Windstrom deutlich billiger produzieren, als er heute nach dem Gesetz vergütet wird. Auf der anderen Seite, wenn
können
wir
Sie es konkret mal an Zahlen machen? Also was kostet das?
Also heute bekommt man mit allen Zuschlägen und Boni für Windkraftanlagen rund 9 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Und man kann an guten Standorten für weniger als 6 Cent Windstrom produzieren.
Das wäre gar nicht mal so weit weg von dem, was der Börsenpreis inzwischen ist.
Richtig. Jetzt haben wir aber natürlich nicht nur gute Windstandorte. Und deshalb gibt es in dem Gesetz bereits ein Modell, nach Standorten die Vergütung zu differenzieren, was auch richtig ist. Denn sonst müssten alle den hohen Preis zahlen, um sozusagen den schlechtesten Standort noch mit nutzen zu können. Diese Differenzierung ist angelegt, aber sie ist nicht richtig ausgestaltet. Wir brauchen eine stärkere Spreizung der Windstromvergütung, denn es ist viel rentabler, auch in Bayern und Baden-Württemberg Windkraftanlagen zu errichten. Dort kann man für 10 Cent schon Windkraft erzeugen, während die Kosten für Offshore-Windstrom mit Netzausbau etc. deutlich über 20 Cent liegen im Moment. Und insofern ist es sinnvoll, diese Vergütung anzupassen, um genau jeder Technik das zu geben, was sie im Moment braucht. Sie sprachen von risikolos, das ist es deutlich nicht. Denn als wir anfingen, diese Anlagen zu bauen, da wussten wir nicht genau, wie ist der Wind. Also man konnte sich sehr täuschen mit der Windhöfigkeit an einzelnen Standorten. Wir wussten nicht, wie lange lebt die Technik, mit welchem Aufwand müssen wir sie unterhalten und, und. Das war schon eine Risikoinvestition am Anfang. Die Banken haben auf unglaubliche Sicherheit gepocht, die lokalen Banken haben gar nicht finanziert. Diese Bedingungen haben sich inzwischen geändert. Das heißt, man kann mit viel weniger Risikoaufschlägen kalkulieren. Und diese Vorteile sollten eigentlich auch die Stromverbraucher inzwischen spüren, denn wir können kostengünstiger.
Da wäre natürlich die interessante Frage, wer legt diesen Preis eigentlich fest, also diese festen Vergütungssätze? Das muss ja irgendjemand sein, der sagt, so viel kostet die Investition jetzt. Können Sie das erklären, das System, Frau Kämpfer?
Ja, also man einigt sich da eben mit Anbietern der jeweiligen Technik und hat Erfahrungswerte, wie teuer ist so eine Technik, wie hoch muss so ein Vergütungssatz wirklich sein.
Also die Windmüller sagen,
naja, also es ist letztendlich eine politische Entscheidung, dass man sich da auch annähert. Ja, also was Herr Lackmann ja beschreibt, ist eben auch dieser Prozess dann ein schwieriger Prozess. Wenn man sieht, dass die Kosten sinken, das hat man bei der Photovoltaik ja auch gesehen, da haben sich im Übrigen in den letzten Jahren die Kosten nochmal halbiert. Das hätte ja auch niemand erwartet in dem Umfang. Und da muss man die Vergütungssätze anpassen. Und das ist politisch dann nicht so einfach. Weil da gibt es natürlich dann Interessen, Lobbyinteressen, dass das nicht so schnell passiert. Aber da kann die Politik auch gegenhalten und sagen so, wir wissen einfach, dass sich die Kosten massiv vermindert haben und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man sie vermindert und auch entsprechend anpasst. Und das muss natürlich passieren.
Im Augenblick sagt die FDP, Herr Kauch ist leider heute nicht da, er hätte uns das Argument wahrscheinlich auch gebracht, der Strompreis läuft aus dem Ruder. Also das Institut der Deutschen Wirtschaft sagt, der durchschnittliche Haushalt, 3.500 Kilowattstunden im Jahr, hat in diesem Jahr allein durch die erneuerbaren Energien mehr Kosten von 80 Euro. Wird der Strom zu teuer für geringe Verdiener?
Also der Monitoringbericht der Bundesregierung, der Energiekommission, hat festgestellt, dass ein Durchschnittshaushalt ungefähr 2-3% seiner Ausgaben für Strom bezahlt. Und das ist genauso hoch wie 1990. Das mag anders gefühlt werden, auch durch diese politische Diskussion. Aber aus meiner Sicht ist es eine interessengeleitete, wahlkampfgesteuerte Diskussion. Die Menschen sollen glauben, dass der Ökostrom unbezahlbar ist. Er wird als Sündenbock stigmatisiert für exorbitante Preissteigerungen, die teilweise gar nicht gerechtfertigt sind. Wir haben preissenkende Faktoren, die nicht weitergegeben werden. Und man muss auch sehen, dass wirkliche Preissteigerungen in den Bereichen der fossilen Energien sind. Zum Beispiel im Bereich Heizen und Mobilität. Da haben die Haushalte hohe Kosten bis zu 30%. Das wird gar nicht thematisiert. Wir haben weder einen Heizpreisgipfel, wir haben keinen Benzinpreisgipfel, wir haben nur Strompreisgipfel mit der Intention, die Ökoenergien zu stigmatisieren als Sündenbock und als Preistreiber, was eben so nicht stimmt. Und da muss man auch entsprechend Transparenz schaffen und auch die Bürger informieren, dass man auch diese Transparenz bekommt und die Unternehmen das auch an die Verbraucher weitergeben.
Vielleicht sind es ja auch nicht die Verbraucher, die eine hohe Zeche zahlen. Ich meine, der Preis 80 Euro im Jahr ist jetzt auch nicht so exorbitant, wie Sie richtig sagen. 6 Euro im Monat ist für manche vielleicht viel, aber für den Durchschnitt vielleicht nicht. Aber vielleicht sind die Kosten für die Wirtschaft inzwischen schwierig. Ich möchte mal Hans-Werner Sinn zitieren, der Chef des IFO-Instituts, der am Montag in der Welt geschrieben hat. Und ich möchte es mal zitieren, weil es wirklich ein sehr hartes Zitat ist, ein sehr drastisches Zitat ist. Die deutsche Vorstellung, wir würden den Weltverbrauch an fossilen Brennstoffen verringern und so den Klimawandel verlangsamen, indem wir auf Ersatztechnologien umsteigen, ist naiv. Die Mengen, die wir nicht verbrauchen, werden dann halt zu niedrigeren Preisen anderswohin geliefert und dort verbraucht. Wir kasteien uns, indem wir den Strompreis gegenüber Frankreich verdoppeln und gegenüber den USA vervierfachen. Und doch hilft es dem Klima nicht. Die Windmühlen in Norddeutschland sind Sakralbauten zur Befriedigung grüner Glaubensbekenntnisse, doch nicht das Ergebnis einer rationalen Energiepolitik für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Die Deindustrialisierung, die wir gerade im Bereich der Energiewirtschaft betreiben, indem wir funktionierende Kraftwerke verschrotten, gehört zu den Sünden, die wir gegenüber unseren Nachkommen begehen. Herr Lackmann, bauen Sie Sakralbauten zur Befriedigung grüner Glaubensbekenntnisse?
Nein. Und ich muss sagen, Herr Sinn tut mir leid, weil er noch wird selbst erleben müssen, wie gewaltig er sich geirrt hat. Wenn man mal die Geschichte der wissenschaftlichen Begleitung der erneuerbaren Energien verfolgt, dann ist es eine einzige Geschichte von gewaltigen Irrtümern. Die Wissenschaft hat leider in der Summe sehr wenig beigetragen zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und es waren meistens Professoren, die gesagt haben, keine Potenziale, geht nicht, und die nur Bedenken in die Runde geworfen haben. Und wenn wir denen gefolgt wären, dann hätten wir heute nichts. Und leider ist die Volkswirtschaft, hat also wirklich wenig gute Beiträge, jetzt natürlich summarisch betrachtet, dazu geliefert, zu diesen Modellen. Niemals hätten Volkswirte in der Summe ein solches Modell kreiert wie das EEG. Das war sozusagen ein Tabubruch, auch bezogen auf die wirtschaftlichen Gestaltungsinstrumente. Und es ist so, dass man kann ja sagen, es gibt eine starke grüne Bewegung in Deutschland, die befriedigt werden möchte. Aber warum kopieren dann 50 Staaten global dieses System? Weil sie alle von dem Erfolg auch partizipieren wollen. Sie wollen Veränderung, sie wollen Unabhängigkeit von fossilen Energien. Es sind ja nicht die Umwelteffekte, die so maßgeblich sind bei der Frage, was kommt aus unserem Auspuff und Schornstein. Was bewirkt denn Ölförderung international? Wie viel Kleptokratien werden damit stabilisiert? Was ist los im Niger-Delta? Das sind doch die relevanten Fragen, denen wir uns nicht verschließen können und wo wir Antworten finden müssen. Und deshalb geht es hier wirklich um Lösungen. Und dieses ganze Kleinreden, keine Potenziale, das ist doch alles Schnee von gestern. Heute sind wir so weit, oder ich muss erst noch sagen, früher haben wir geglaubt, ob wir 100% Selbstversorgung mit Erneuerbaren schaffen können, das war für uns selbst zweifelhaft. Dann haben wir gedacht, wir müssen alles, was an Potenzialen da ist, nutzen. Ob teuer oder billig, wir müssen alles nutzen. Heute sind wir so weit, dass wir sagen, wir müssen nicht mal alles von dem nutzen, was in Deutschland ist, sondern wir können das kostengünstigste nutzen. Wir haben mehr als genug erneuerbare Energien, und das bedeutet auch, dass wir es so gestalten können, dass es für den Verbraucher bezahlbar bleibt. Ich mache mir keine Sorgen darum, dass wir unsere Volkswirtschaft überfordern, auch nicht die Wirtschaft, die übrigens weitgehend befreit ist von den EEG-Kosten, und zwar viel zu viel befreit. Darum mache ich mir wenig Sorgen. Unsere Volkswirtschaft kann das tragen. Dennoch sollten wir darauf achten, dass wir kosteneffizient bleiben, weil sonst kann es passieren, dass die Akzeptanz verloren geht für die Energiewende. Die Industrie, die erneuerbaren Energienindustrie, verliert an Innovationskraft, wenn sie faul und träge wird. Und wir sind kein gutes internationales Vorbild. Da folge ich ausdrücklich dem Argument von Herrn Töpfer, der sagt, wir können uns die Energiewende leisten auf fast jedwedem Niveau als reiche Volkswirtschaft. Aber wenn wir international das Modell ausstrahlen, Deutschland leistet sich eine teure Energiewende, und dass die Reaktion international ist, das können wir uns aber nicht leisten, dann haben wir in der Tat im Sinne von Herrn Sinn wenig gewonnen. Denn letztlich wollen wir etwas machen, was uns genauso abgenommen wird auf Dauer wie unsere Oberklasse-Pkw. Na, denn das ist eigentlich eine Schande, dass wir nur für die teuren Fahrzeuge heute international stehen. Wir brauchen eben auch eine Umweltindustrie, die wir guten Gewissens vermarkten können.
Ja. Ich möchte an dieser Stelle jetzt Herrn Michael Kauch begrüßen, der es noch geschafft hat aus dem Deutschen Bundestag. Sie sind ein umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, mussten jetzt noch an einer Abstimmung teilnehmen, haben Ihre Stimme abgegeben.
Genau, schönen guten Abend. Wir hatten noch eine Abstimmung zum Militäreinsatz vor der somalischen Küste.
Okay, und haben Sie es doch noch geschafft, freuen uns sehr. Wir würden ganz gerne Sie gleich einbinden in die Runde, jetzt aber doch noch Frau Kämpfer hat die Gelegenheit geben, auf Herrn Sinn zu antworten. Genau. Herr Sinn hat ja sich am Montag in der Welt geäußert zur Energiewende, hat die sehr kritisiert. Die Frage ist halt, sein Argument ist ja verkürzt gesagt, die Energiewende bringt in Deutschland gar nichts, weil das Öl, das Gas, die Kohle, die wird woanders verfeuert. Und das ist hier sozusagen ohne Effekt und kostet nur Geld in der Wirtschaft.
Ja, ich teile die Vorschläge von Herrn Sinnig, auch die Einschätzungen, weil die Energiewende durchaus Vorteile für die deutsche Wirtschaft bringt. Wir können es heute schon messen und haben es auch schon gemessen. Wir haben 400.000 Arbeitsplätze allein in dem Bereich der erneuerbaren Energien. Wir haben eine Reindustrialisierung in Deutschland. Das ist nicht nur dank der Energiewende, aber auch ein Faktor, weil die Energiewende eben dazu führt, dass zum Beispiel Anlagenbau für Windanlagen bauen, dass eben auch neue Energieeffizienztechniken entwickelt werden, die Chemiebranche sehr stark ist. Und die Liste ließe sich unendlich verlängern. Und da sehen wir einfach, dass es viele, viele Vorteile bringt, wie ein Konjunkturprogramm für die nächsten Jahrzehnte, weil wir enorme Mengen investieren. Und Deutschland wird zu einem attraktiven Land. Also ich war jetzt gerade bei einer großen Tagung von großen Finanzinvestoren, große Namen, die alle sagen, wir haben großes Interesse, in Deutschland zu investieren. Und das schafft die Arbeitsplätze und Wertschöpfung auch in der Region. Und die darf man jetzt nicht verprellen durch unverlässliche politische Rahmenbedingungen, sondern den müssen wir den roten Teppich ausrollen und sagen, wir freuen uns darüber. Und auch das Argument von Herrn Sinn, es bringt gar nichts, ist natürlich falsch, weil je mehr Energie eine Volkswirtschaft einspart, egal wo, desto weniger Kosten hat sie. Insofern ist die Energieeffizienzverbesserung, das Energiesparen immer richtig, egal wo sie es tun. Und eine Volkswirtschaft ist gut beraten, viel Energie einzusparen, denn dann sind die Kosten entsprechend niedrig. Und das ist ein großer Wettbewerbsvorteil, vor allen Dingen international.
Kosten der Energiewende, Abzocke oder Gewinn für alle? Das ist die etwas überspitzte Frage, die heute hier im D-Radio Wissen Hörsaal diskutiert wird. In der Reihe Forum Technoversum, organisiert vom Deutschen Technikmuseum Berlin, in Kooperation mit uns, also D-Radio Wissen, diskutieren Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Johannes Lackmann von der Westfalen Wind GmbH und Michael Kauch, der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Die Moderation hat Wolfgang Schiller, Programmredakteur bei D-Radio Wissen. Gleich geht es weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Herr Kauch, wo steht die FDP zur Energiewende? Man hat in den letzten Monaten ein wenig den Eindruck, dass Wirtschaftsminister Rösler sagt, so wie sie im Augenblick gestaltet ist, können wir uns das nicht länger leisten. Wir müssen da umsteuern. Die Energiewende wird zu teuer. Können Sie die Position Ihrer Partei einmal erläutern? Ist die Energiewende nach wie vor Teil Ihrer Politik oder sagen Sie, das ist im Augenblick eine Richtung, die uns so nicht mehr gefällt?
Na, die Koalition aus Union und FDP war es ja, die die Energiewende jetzt beschlossen und umgesetzt haben. Das ist weiterhin ein Projekt dieser Regierung und auch meiner Partei. Wir haben heute gerade im Deutschen Bundestag über die umweltpolitische Bilanz von Umweltminister Altmaier diskutiert. Da habe ich das nochmal sehr deutlich gemacht. Wir wollen den Weg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien gehen und wir sind auch schon ein ganzes Stück vorangekommen. Wenn wir uns anschauen, wie der Ausbau in den letzten Jahren gewesen ist, wir haben jetzt etwa ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Quellen, dann sind wir zumindest im Stromsektor hier auf einem guten Weg, was den Ausbau angeht. Die Frage ist, und das ist die nächste Phase der Energiewende, in der wir jetzt sind, wie bekommen wir die Anlagen, die aufgebaut sind und die auch noch kommen werden, in ein System integriert? Wie schaffen wir es, Versorgungssicherheit, Stabilität von Netzen zu erreichen? Wie schaffen wir es, dass wir auch, sag mal, die Importabhängigkeit, das ist ja ein positiver Punkt der Energiewende, die Importabhängigkeit verringern im Zuge der Energiewende. Und das ist dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das Ganze muss halt auch stärker mit Blick auf die Kosten geschehen, und zwar sowohl im Blick auf die Unternehmen. Wir wollen ja gerade die, Herr Lackmann hat es angesprochen, die Ausnahmeregelung für energieintensive Unternehmen zurückfahren. Und dann muss eben aber auch im Gegenzug geschaut werden, dass die Arbeitsplätze nicht mit übermäßigen Kosten belastet werden und dass auch der Privathaushalt das am Ende bezahlen kann. Also ich sage mal, die drei Redner hier auf dem Podium werden in Zweifel kein Problem haben, ihre Stromrechnung zu bezahlen. Aber es gibt eben auch Haushalte in Deutschland, die nicht Hartz-IV-Empfänger sind, aber auch nicht gut situiert. Und das ist nämlich genau der Teil von Geringverdienern in Deutschland, die oberhalb von Hartz-IV sind, die jeden Morgen aufstehen und arbeiten, aber nicht viel verdienen, die am Schluss dann hier mit den steigenden Kosten wirklich zu kämpfen haben. Und das ist noch eine soziale Frage, die hier mitgedacht werden muss.
Den Punkt hatten wir schon, deswegen würde ich jetzt bitten, dass wir da nicht nochmal auf dieses Argument einsteigen. Aber deswegen
nicht
ist, wissen, ist völlig klar. Deswegen,
aber das ist im Prinzip die Kernbotschaft. Wir wollen die Energiewende fortführen. Wir wollen, dass Energie sauberer wird. Wir wollen aber auch sicherstellen, dass sie sicher bleibt und dass sie eben bezahlbar bleibt.
Gehen wir doch mal zu diesen Ausnahmeregelungen für Großverbraucher. Das ist ja ein umstrittener Punkt, inwieweit man damit die Kosten für alle anderen, die sie bezahlen müssen, also die nicht von den Ausnahmeregelungen profitieren, ob man die damit reduzieren kann. Es gab Berichte, dass angeblich Golfplätze befreit waren, dass die Verkehrsbetriebe in den Städten...
Kannst du beruhigen, es ist kein Golfplatz von der EEG-Umlage befreit.
Sie haben das recherchiert.
Ja.
Sehr gut.
Es gibt einen Golfplatz, der ist von der Stromsteuer befreit.
Aber was würde es für Auswirkungen haben, vielleicht mal konkret gefragt, wenn man die Ausnahmeregelungen tatsächlich für die Großverbraucher zurückführen würde? Wäre das wirklich ein nennenswerter Effekt, Frau Kempfert?
Ja, also es wäre schon ein nennenswerter Effekt, also deutlich höher als jetzt zum Beispiel die Strompreisbremse, die ja andiskutiert wurde, die ja nur ein paar Ausnahmen verändern wollte und dann auch in die bisherigen Anlagen eingreifen wollte. Also wenn man wirklich rigoros das zurückfahren würde, wo man mal gestartet ist mit den Ausnahmen, könnte man also über 1 Cent pro Kilowattstunde weniger haben an zusätzlicher Belastung. Also die Umlage liegt ungefähr bei 5,3 Cent pro Kilowattstunde und 1 Cent könnte davon dann weniger sein für die Privathaushalte. Mhm. Dann müssten aber die Unternehmen eben diesen Cent mehr bezahlen und werden vermutlich dann auch dementsprechend sich weiterhin beschweren, dass sie das nicht wollen, zumal die Umlage im Moment ja auch auf einem höheren Niveau ist. Also um eben diese zusätzliche Steigerung zu begrenzen bei der Umlage, wird es aus unserer Sicht am meisten Sinn machen, dass man im Moment an dem Phänomen Börsenpreis sich das anschaut, weil der Börsenpreis fällt unerlässlich. Nicht zum größten Teil, weil die erneuerbaren Energien zunehmen, sondern weil wir internationale Phänomene haben, nämlich der Kohlepreis, der immer weiter absackt, 20% Reduktion im letzten Jahr. Und das passiert, weil Amerika jetzt mehr Gas nutzt, weniger Kohle, als Kohlenachfrage praktisch fast ausfällt und damit die Nachfrage einbricht. Aber das hat letztendlich bei uns eben diese Wirkung, dass der Börsenpreis immer niedriger wird, wovon die Unternehmen schon auch profitieren können. Großabnehmer, die direkt an der Börse Strom beziehen, haben davon einen großen Vorteil.
Aber wie würde
und dann,
das dann
wäre eben die Frage, ob man diese Ausnahmen dann überhaupt noch begründen muss, sondern könnte dann auch sagen, es gibt diese senkenden Faktoren, also kann man auch die Ausnahmen vermindern.
Damit es nicht zu fachlich wird, Herr Kauch. Aber wenn Sie antworten wollen.
Ja, ich glaube, man muss diese Dinge schon fachlich diskutieren, weil man muss sich genau anschauen, welche Unternehmen sind befreit, was ist davon gerechtfertigt, wo haben wir auch möglicherweise in dieser Wahlperiode was draufgelegt. Und da gibt es zum einen den Bereich der Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und energieintensiv sind. Ich glaube, dort ist es unstrittig, dass wir Ausnahmeregelungen brauchen, solange Deutschland eben eine Vorreiterrolle hat. Dann haben wir den zweiten Bereich. Das sind die Unternehmen, die energieintensiv sind, aber nicht im internationalen Wettbewerb sind. Hier kann man zu Veränderungen kommen. Und dann haben wir den Bereich energieintensiv und aus sonstigen Gründen befreit. Das betrifft zum Beispiel die U-Bahn. Ich komme nun aus einem Wahlkreis, aus Dortmund. Wir haben eine U-Bahn, sind aber nur 13 Städte in Deutschland. Und diese U-Bahn werden über die EEG-Umlage von allen Stromkunden, auch im Bayerischen Wald und in Ostfriesland, quersubventioniert. Da sage ich mir für meinen Wahlkreis, wunderbar. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, warum der ÖPNV in Dortmund subventioniert wird, der in Ostfriesland mit Bussen nicht. So, das heißt, diese ganzen Verkehrsbetriebe gehören nicht in die Ausnahme hinein. Da kommen wir schon zu einem ziemlich großen Volumen. Aber man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir haben zum Beispiel den industriellen Mittelstand gleichgestellt mit den Großunternehmen. Und dazu stehe ich auch, weil es kann nicht sein, dass die großen Unternehmen, wie zum Beispiel die BASF, befreit sind und die mittelständischen Unternehmen, die zum Beispiel bei mir im Ruhrgebiet sitzen, das Gleiche produzieren, dann die EEG-Umlage bezahlen müssen. Das haben wir verändert, die sind gleichgestellt und das sollte man auch nicht rückgängig machen.
Warum? Das ist nämlich ein interessanter Punkt, den Sie nennen. Die Stromkunden im Bayerischen Wald bezahlen die Subvention. Es ist ja eigentlich keine echte Subvention, das wäre der Punkt, für die U-Bahn in Dortmund. Ist es denn eigentlich gerecht, dass diese Befreiungen von der Umlage von den anderen Stromkunden getragen werden? Oder wäre es nicht eigentlich systematisch sinnvoller, wenn das aus Steuermitteln bezahlt wird?
Ja, das kann man sich grundsätzlich fragen. Wir haben in der Vergangenheit Energiewenden bezahlt. Da erinnert sich jetzt hier keiner mehr dran, aber wir hatten schon mal eine Energiewende hin zur Atomenergie. Die wollte damals auch keiner, aber wir haben sie mit vielen Steuermitteln unterstützt und unterstützen sie auch noch weiter. Und das bekommt eben niemand mit, weil das eben über Subventionen läuft, die über den Staatshaushalt gehen und der Bürger insgesamt nicht betroffen ist. Jetzt haben wir die erneuerbaren Energien, die Umlage, wo jeder im Strompreis genau sieht, wie viel man dafür bezahlt. Und damit bekommt es so eine Schieflage als Luxusgut, wo was in erneuerbaren Energien angehaftet wird, dass man sie nicht mehr sich leisten kann. Dabei haben wir in der Vergangenheit eben auch solche Dinge bezahlt. Und da kann man grundsätzlich fragen, warum eigentlich nicht? Also warum kann man nicht auch Teile der Energiewende aus Steuergeldern bezahlen? Also das halte ich jetzt für eine legitime Diskussion. Politisch mit Sicherheit sehr schwierig zu diskutieren, aber vermutlich auch schwer durchzusetzen. Aber grundsätzlich muss man diese Frage stellen.
Und Sie sagen keine gute Idee, Herr Lackmann.
Ja, es ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Erneuerbaren Energiengesetzes, dass es nicht mit Haushaltsmitteln finanziert wird. Und es ist letztlich auch nicht Aufgabe des Staates, die Energiewende zu finanzieren, sondern es ist Aufgabe der Energieverbraucher, sicher eine andere Energie zu beschaffen und auch die Entwicklung dafür zu tragen. Das heißt, die Entwicklungskosten werden von den Stromverbrauchern bezahlt und das ist systematisch, ordnungspolitisch vollkommen richtig, denn wer viel Steuern zahlt, muss nicht unbedingt viel Energie verbrauchen. Und wenn wir es auf die Steuern umlegen würden, dann hätten wir weniger Anreiz zum Energiesparen. Das heißt also, die Finanzierung aus der Energiewirtschaft ist richtig. Und ein zweites Argument, wenn wir anfangen würden, Haushaltsmittel hier reinzubringen, dann würden wir ein Stop-and-Go organisieren, weil wir immer jedes Jahr von haushaltspolitischen Beschlüssen abhängig wären. Das heißt, dann hätten wir die Entwicklungsbremse sofort integriert. Und dafür gibt es genügend Beispiele in der Politik. Wenn Sie sich im Wärmebereich das Marktanreizprogramm anschauen, da kommt Geld, da kommt kein Geld. Das heißt, wenn etwas ausgelöst wird, dann ist es Strohfeuer, keine kontinuierliche Entwicklung. Und deshalb findet Energiewende in Deutschland derzeit auch ausschließlich im Stromsektor statt und nicht in der Mobilität und nicht in der Wärme, wo die Probleme eigentlich viel dringender sind.
Okay. Eigentlich ein Argument, das Ihnen, Herr Kauch, wahrscheinlich gut gefallen würde, ein marktwirtschaftliches Argument. Sie haben auch noch ein paar andere Vorschläge gemacht, wie man das Modell der EEG-Umlage verändern kann, reformieren kann. Ein Vorschlag ist Direktvermarktung. Was soll man sich darunter vorstellen?
Also heute ist es ja so, dass wir als Staat ganz konkret für jeden Anlagetyp Einspeisevergütungen festlegen. Das funktioniert so, da beauftragt das Ministerium irgendwelche Wissenschaftler, die dann sagen, was der richtige Preis ist. Dann guckt sich das Ministerium das an, ändert die Sätze und dann geht es ins Parlament und dann geht der Kuhhandel los. Ich habe das jetzt zweimal mitbekommen mit Reformen des Erneuerbaren Energiengesetzes. Da geht es am Schluss relativ wenig um die Fakten, sondern am Schluss geht es um Interessen. Und es ist so das Prinzip türkischer Basar, jede Partei bekommt für die Dinge, die sie jetzt hier pushen will, auch mal einen Erfolg. Also das ist sehr problematisch, weil der Staat sich Informationen anmaßt, die er nicht hat.
Und jetzt sollen die
Erzeuger... Was wir wollen, ist, dass wir... Die Anlagen in die Direktvermarktung geben. Das gibt es heute schon als Wahlmöglichkeit. Das heißt, Sie können sich einen Kunden suchen und dann bekommen Sie sozusagen die Differenz zur Einspeisevergütung erstattet. Das ist ein System, was das Rosinenpicken heute befördert. Deshalb wollen wir das ändern. Wir wollen, dass die in die Direktvermarktung gehen und dass sie einen Zuschlag zu den Markterlösen bekommen. Der Zuschlag soll fix sein und pro Technologie unterschiedlich, aber nicht mehr, ob eine Biogasanlage jetzt 75, 150, 500 oder 1000 Kilowatt Leistung hat, sondern es gibt dann einen Zuschlag für Biogas und es gibt einen Zuschlag für Solar und es gibt einen Zuschlag für Wind. Und das hat den Vorteil, dass die Anbieter sich dann an den Marktpreisen orientieren. Sie kriegen einen Zuschlag, um sozusagen ihre Kostennachteile zu verringern, aber sie haben einen Anreiz, dann Strom in den Markt zu geben, wenn er auch nachgefragt wird, weil dann ist es teuer. Und wenn viel Strom da ist, ist es niedrig und niedriger Anreiz. Jetzt können die Technologien das unterschiedlich gut. Ja. Der Wind ist interessanterweise, obwohl er schwankt, heute schon zu großen Teilen in der Direktvermarktung drin. Wir haben aber natürlich zum Beispiel bei Solar da schon schwierigere Bedingungen, aber dort ist dann auch ein Investitionsanreiz beispielsweise für Speicher gegeben. Also das wäre ein marktwirtschaftlicher Anreiz, auch die Steuerung mehr an den Bedürfnissen der Nachfrager zu orientieren.
Herr Lackmann, das klingt doch eigentlich erstmal vernünftig. Der Erzeuger sucht sich den Abnehmer und erzeugt den Strom dann, wenn er verbraucht wird, und erzeugt den Strom nicht einfach, wenn er da ist, und kümmert sich nicht darum, ob er auch gebraucht wird.
Das Marktprämienmodell, was Herr Röttgen eingeführt hat, ist Festpreis plus X.
Genau, das wollen wir nicht.
Das heißt, damit hat man das EEG einfach nur noch teurer gemacht, ohne dadurch etwas zu verändern. Es sind Mehrkosten von 500 Millionen Euro aus rein ideologischen Gründen verursacht worden. Und heute ist die Politik nicht bereit, diesen Irrtum zu erkennen und ihn zu revidieren.
Doch, Herr Lackmann, ich habe Ihnen gerade erklärt, dass wir genau dieses Röttgen-Modell nicht mehr wollen.
Ja, ich komme noch drauf.
Gut.
Also, ich selber bin Windmüller. Wir haben vorher unseren Strom als Grünstrom vermarktet, schon außerhalb des EEG zum großen Teil als Grünstrom. Das war möglich. Dann hat uns die Politik auf einmal Marktprämie geboten, noch höher. Also sind wir natürlich wieder reingegangen. Aber wir haben nicht die Klappe gehalten, sondern haben gesagt, das ist nicht nötig. Wir brauchen so viel Geld nicht. Und wir sind eigentlich nicht dafür, dass man die Branche so mit Geld zuschüttet. Und das, was sehen wir mal von diesem Kostenaspekt ab. Wenn man jetzt fragt, was ist denn damit ausgelöst worden? Die ganzen Windmüller sind deshalb in dieses Modell reingegangen, weil sie haben nur einen anderen Vertrag unterschrieben und haben weiter nichts verändert.
Ja, aber Herr Lackmann, Sie werfen doch gerade Nebelkerzen. Das ist nicht das Modell, was ich vorgeschlagen habe.
Herr Kauch, wenn Sie ein neues Modell vorschlagen, dann werden die Windmüller wieder nur einen anderen Vertrag unterschreiben und die Photovoltaik-Stromerzeuger, weil sie können an ihren Anlagen gar nichts verändern. Wir müssen einfach fluktuierende, sozusagen dargebotsabhängige erneuerbare Energien unterscheiden von denen, die man steuern kann. Das heißt, Biogasanlagen kann man steuern, gespeicherte Wasserkraft kann man steuern, aber nicht Wind und Photovoltaik. Das heißt, es ist einfach eine Illusion, dass der Marktpreis hier irgendwas auslösen könnte, außer die Anlagen abzuschalten, was nicht sinnvoll wäre. Jetzt komme ich dazu. Ich sage nicht, wir wollen weiter einfach nur Strom den Netzbetreibern vor die Tür kippen und uns nicht kümmern müssen. Das sage ich nicht, sondern erwachsen werden heißt für die erneuerbare Energienbranche, sich um die Integration kümmern müssen. Aber nicht, indem man zu Hause sitzt und am Computer Börse spielt, das verändert die Welt überhaupt nicht, sondern indem man den Erzeugern neuer erneuerbare Energien neue Pflichten auferlegt. Und diese Pflichten wären zum Beispiel, sich um veränderte Nachfrage zu kümmern, weil das können wir verändern. Wir können den Sonnenverlauf nicht ändern, aber wir können das Verbrauchsverhalten ändern. Und in diese Veränderung von Nachfrage, das kann man zur Aufgabe auch von Akteuren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien machen. Und dann verändern wir wirklich etwas und dann schaffen wir es auch, den Strom wirklich systematisch zu integrieren. Aber nicht mit Börsenspielen.
Wenn ich Herrn Kauch richtig verstanden habe, geht es nicht um Festpreis plus X, sondern ein flexibler Preis plus Prämie. Frau Kempfert, wäre das nicht marktwirtschaftlicher, wäre das nicht sinnvoller für das System?
Also ich denke, die Richtung geht dahin, was Herr Lackmann so ein bisschen beschrieben hat, weil wir brauchen in der Zukunft wirklich etwas, wo wir dieses Lastmanagement, so wie wir es nennen, also Leistung statt Arbeit honorieren, also ein System, wo wir dann auch auf dezentraler Ebene die Angebot und Nachfrage, wo wir steuern können, gut zueinander bringen, Speicherlösungen auch mit einbringen, damit wir diese Netzoptimierung haben. Und das findet im Moment ja gar nicht statt. Insofern, glaube ich, muss man da ein bisschen mehr machen als das, was wir jetzt dann eben nur wieder ein Zuschlag XY ist, sondern wirklich sich um das System Gedanken machen. Wie kriegen wir es hin, dass wir auf dezentraler Ebene diese Einheiten haben mit auch Kraft-Wärme-Kopplungen in Kombination mit volatilen erneuerbaren Energien, ein vernünftiges Lastmanagement und eine Netzoptimierung, damit alles dann zusammengeht. Und
das ist in der Sachen
steuern.
Auf der Verbraucherseite, aber jetzt sagen wir an der Anbieterseite.
Nein, das muss der, also welcher Akteur auch immer, aber das muss dann der Verteilnetzbetreiber oder welcher Akteur das da machen kann. Dann muss man wirklich auch neue Identitäten schaffen. Es gibt solche Geschäftsmodelle. Es gibt ja auch erste Pilotregionen, wo das so gemacht wird. Und das sind dann neue Systeme, die man langsam entwickeln muss, hin dann eben auch zu einem System, wo man immer mehr erneuerbare Energien hat, auf dezentraler Ebene, weil da sind wir ja im Moment ja noch nicht und überschütten das System ja teilweise eben mit zusätzlichem Strom, den
aber,
wir dann
aber
nicht...
Aber es geht ja um das Vergütungsmodell.
Sie sind also doch Ökonomin. Ja? Und als Professorin aus diesem Bereich würde ich bei dem jetzigen Diskussionsstand, den wir politisch haben, ich bin auch Volkswirt, nicht Professor, aber also da würde ich von dieser Zunft, der ich irgendwie auch qua Studium angehöre, schon mal ein paar konkretere Vorschläge hören, mit der die Politik dann auch arbeiten kann. Weil da muss irgendein Akteur gefunden werden, der dann was macht. Das haben wir vor 2 Jahren diskutiert. Sondern wir sind jetzt in einem Entscheidungsprozess und wir sind auch auf unterschiedlichen Feldern, die gemeinsam aus meiner Sicht gedacht werden müssen. Das eine ist die Frage, wie verändern wir das Förderregime der erneuerbaren Energien? Und das andere ist die Frage, wie schaffen wir es, was Frau Kempfert angesprochen hat, nicht nur Kilowattstunden zu vergüten, sondern auch Leistung. Ja. Weil wir haben eben die Situation, dass immer mehr Anbieter da sind, die Grenzkosten null haben, also eine Windmühle und eine Solaranlage, wenn die einmal steht, dann verursacht die halt pro Kilowattstunde kaum noch Kosten. Das heißt, die werden zu jedem Preis anbieten und der Börsenpreis wird immer weiter sinken und es werden sich keine Investitionen mehr refinanzieren können, weder für Erneuerbare noch für Fossile, wenn man tatsächlich den Markt hier wirken lassen würde. So, und das heißt, wir brauchen ein neues Marktdesign. Es gibt einen interessanten Vorschlag des Verbandes der kommunalen Unternehmen. Das ist der einzige Vorschlag, der aus meiner Sicht bisher beide Entscheidungsstränge integriert. Den gucken wir uns jetzt genau an. Ich glaube, dass das ein Vorschlag ist, der auch in die Richtung geht, den wir wollen, nämlich Direktvermarktung plus Zuschlag. Und auf der anderen Seite bei den Nachfragern Wahltarife anzubieten, brauche ich jeden Tag 24 Stunden, jede Sekunde oder Millisekunde meinen Strom oder kann ich auch darauf verzichten, wenn mal eine halbe Stunde der Strom abgeschaltet wird? Das sind aus meiner Sicht wirklich marktwirtschaftliche Modelle, wo der Nachfrager sagen kann, wie viel Versorgungssicherheit brauche ich, wie viel bin ich dann auch bereit dafür zu zahlen. Das betrifft insbesondere die Unternehmen, die dann eine sehr unterschiedliche Zahlungsbereitschaft haben. Das sind Punkte, die sind noch nicht fertig diskutiert, aber das sind die Dinge, die jetzt mal endlich angegangen werden müssen.
Also zeitabhängige
Tarife. Und wir müssen jetzt so ein bisschen von dieser Metaebene runterkommen, man müsste mal.
Okay.
Naja, also ist ja deutlich mehr als man müsste mal. Also es gibt ja zig Vorschläge, nicht nur das vom VKU, es gibt zig volkswirtschaftliche Vorschläge, die man sich angucken muss. Das kann man auch tun, das tun wir auch. Aber ich würde jetzt auch davor warnen, dass man jetzt so schnell wie möglich irgendwas wieder entscheidet, weil man meint, man muss jetzt ganz schnell nochmal alles Mögliche entscheiden, sondern sich da auch ein bisschen mal Ruhe reinbringen und gucken, was brauchen wir wirklich, um nicht jetzt wieder so ein Riesensystem zu schaffen, ein völlig überdimensioniertes System, wo dann am Ende wieder so viele Mitnahmeeffekte auf allen Bereichen sind, dass man sich dann wieder umorientieren muss. Also lieber ein bisschen mehr Ruhe, sich alles wirklich Zeit nehmen dafür, diskutieren und sehen, wo sind Vor- und Nachteile und dann entscheiden. Das wäre mein großer Wunsch.
Aber was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ist, also Herr Kauch, Sie wollen weg von diesen festen Vergütungen. Investor bekommt 20 Jahre denselben Strompreis. Frau Kempfert, Sie sagen, das ist weiter notwendig.
Also man kann eben von dem jetzigen System schon auch Schritte gehen, wie Herr Lackmann es ja beschrieben hat, auch zur Verbesserung eben mit verschiedenen Komponenten, auch auf dezentraler Ebene, ohne dass man jetzt ein völlig neues System braucht mit Kapazitätsmärkten, so nennen wir es dann eben, wo Leistung vergütet wird, wo wir verschiedene Systeme auch zueinander bringen, sondern man kann sich auch annähern und die nächsten 10 Jahre sollte man sich diese Zeit auch nehmen, diese Veränderungen vorzunehmen und dann, sage ich mal, von diesem Marktdesign, wovon wir immer sprechen, das ist dann wirklich notwendig ab einer Zeit von 2022 aufwärts oder 2025, wo wir dann auch wirklich sehen, wo wir die einzelnen Komponenten zueinander bringen. Insofern sehe ich jetzt im Moment nicht die unmittelbare Notwendigkeit, alles sofort auf links zu drehen und alles zu verändern.
Sind Subventionen der richtige Weg, erneuerbare Energien konkurrenzfähig zu machen? Was kostet die Energiewende und von welchen Faktoren ist das abhängig? Und wer setzt das eigentlich fest, diesen Strompreis? Das sind die Fragen, die heute im Hörsaal diskutiert wurden. Auf dem Podium saßen Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Johannes Lackmann von der Westfalen Wind GmbH und Michael Kauch, der umweltpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Geleitet hat die Diskussion Wolfgang Schiller, Programmredakteur bei D-Radio Wissen. Kosten der Energiewende, Abzocke oder Gewinn für alle? So hieß diese Ausgabe des Forum Technoversum, einer Gesprächsreihe des Deutschen Technikmuseums Berlin. Die Aufzeichnung stammt vom 16. Mai 2013 und wie ihr unschwer erkennen konntet, ist die Diskussion noch mitten im Gange. Die zweite Hälfte senden wir morgen, dann kommt auch das Publikum mit seinen Fragen zum Zug.
D-Radio Wissen. Hörsaal.